Der Predigttext steht im Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 21. So spricht der Herr: Stelle dir Merkzeichen auf, setze dir hohe Säulen, habe Acht auf die Straße, auf den Weg, den du gezogen bist. Kehre heim, Jungfrau Israel, kehre heim zu diesen deinen Städten. Das Thema der Predigt lautet Merkzeichen. Liebe Gemeinde, unsere Lebensräume in dieser Welt sind erfüllt von Merkzeichen, die wir Menschen uns selbst und einander setzen. Entlang unseren Straßen gibt es unzählige Schilder, die uns erlauben und verbieten und uns erinnern, beispielsweise, wie schnell man fahren darf. Die Franzosen haben freundlicherweise noch einmal drunter geschrieben: Rappel, erinnere dich. Jede Ortschaft hat ein Schild mit ihrem Namen, dort, wo sie beginnt, und noch ein weiteres dort, wo sie endet, damit wir, wenn wir unterwegs sind, immer daran denken, wo wir uns befinden. Ein Blick auf die Uhr sagt uns, wo wir uns zeitlich befinden. Und sollten wir das einmal vergessen, erinnert uns gewiss ein Glockenschlag von einem Kirchturm an die Zeit und daran, dass wir in einem christlichen Land leben, denn der Glockenschlag kommt von einem Kirchturm. Und die Kirchen in unserem Land sind Merkzeichen des religiösen Lebens und unserer Geschichte. Und die Kreuze erinnern uns an die Grundlagen unseres Glaubens. Unser Leben ist eingebunden von Merkzeichen aller Art, vom Einkaufszettel an der Wand bis zum Werbeplakat in Überlebensgröße. Merkzeichen dieser Welt. Sie rufen, ja, sie schreien nach unserer Aufmerksamkeit und beherrschen als Bilder unsere Seele. Aber nun gibt es neben der von Gott erschaffenen sichtbaren Welt auch jene andere, unsichtbare, verborgene Welt, aus der all das Sichtbare hervorgegangen ist und aus dem allein es seinen Bestand hat. Diese verborgene Welt wirbt oft vergeblich um unsere Aufmerksamkeit. So neugierig wir auf diese unsichtbare Welt angeblich und gelegentlich sein mögen, wir überhören sie, wir übersehen sie, sie und ihre Äußerungen im täglichen Leben. Zu tief ist unsere Aufmerksamkeit besetzt von den Merkzeichen der sichtbaren Welt und in ihnen gefangen. Und doch ist sie da. Die andere Welt wirbt um uns, spricht in ihrer Sprache zu uns, berührt unser Leben wieder und wieder, um sich uns mitzuteilen. Und wenn da eine Stimme ist in unserem Leben, ein Wort, eine Berührung, dann fragen wir mit Recht: Wer bist du? Wer bist du, der da mit mir redet in mein Leben? der da an mir handelt in meinem Leben. Die Väter unseres Glaubens im alten Bund sagten, es ist der Herr. Sie redeten nicht von der unsichtbaren Welt, sondern sie sagten, der Herr. Der Herr Zebaoth, stark und mächtig. Und wenn sie in Ereignissen ihres Lebens seine Hand zu erkennen glaubten, sein Wort zu ihnen geschehen war, dann richteten sie ein Merkzeichen auf, zum Gedenken daran, was der Herr ihnen gesagt oder getan hatte. Dazu nahmen sie, was so herumlag und nutzlos schien, Steine. Und sie hoben sie auf aus dem Staub und richteten sie auf und gaben ihnen eine Gestalt, sodass man sehen konnte, diese Steine sind nicht mehr zufällig in der Landschaft, jemand hat sie herausgeholt und wenn jemand vorbeiging, dann musste er sagen, diese Steine sind nicht von selbst so, wie sie jetzt sind. Da hat ihnen jemand eine Richtung, eine Gestalt gegeben und will damit etwas erinnern. Gedenken an Wort und Tat des Herrn. Spätere Generationen kehrten an den Ort zurück, erinnerten sich und brachten Gott ein Opfer dar. Und so wurde aus den Steinen Altäre und aus den Altären Heiligtümer, die von Priestern bewohnt und bewacht und gepflegt wurden. Und wozu das alles? Weil wir Menschen ein schlechtes Gedächtnis haben. Weil es zu unserem Menschsein gehört, dass das Neue, das Geschehene verdrängt und alles, was wir erleben, kaum ist es erlebt, ist es Vergangenheit. Und Neues nimmt Raum in unserem Bewusstsein ein. Es ist nicht so, dass wir Gottes Reden nicht hören und Gottes Handeln nicht spüren und erleben würden. Aber wir gehen vorüber. Und das Wort und Erleben fügt sich im Vergehen der Sichtbarkeit ein und wird ihr gleich. Wird alltäglich und verliert seine offenbarende Kraft und Wirkung. Das Geheimnis wird Geschichte und Besitz und wird Wissen und ist auf einmal totes Wissen. Und vergeblich versuchen wir durch Rituale und Liturgien das Wissen zu beleben, um es dann wieder selbst einfügen zu können in unser tägliches Leben. Und so werden manche Erinnerungsfeiern zur Qual und zum Zwang, gegen das man sich auflehnt. Das Bibelwort aus dem Propheten Jeremia ist eigentlich aus einem Zusammenhang genommen. Aus einem großen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es ist nicht eine Geschichte, in der Gott die Menschen lehren will, an das Unsichtbare zu glauben. Dazu braucht es keinen Gott. Die Alten haben das sowieso getan. als das Bewusstsein der Menschen noch nicht mit so viel Wissen überfremdet und entstellt war, war die Welt des Unsichtbaren allgegenwärtig. Und die Menschen wandten sich an diese Welt, wenn sie in Not waren, und suchten dort Hilfe. Aber die Geschichte der Bibel ist etwas anderes. Da offenbart sich ein Gott, der sich einführt in die Geschichte mit seinem Namen, mit seinem Leben, mit seiner Ehre, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Und er tritt mit diesem Volk in die Geschichte der Völker. Und er geht mit diesem Volk einen Weg. Er sucht, in diesem Volk Gestalt zu geben, sich zu erweisen unter ihnen, als der er ist. Und nicht ein bisschen Hilfe, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen nicht allein sein für den armen Menschen, sondern Offenbarung Gottes, Mitteilung des Ewigen, der sich dem vergänglichen Menschen zuwendet, um ihn zu bereiten für seine Zukunft. Denn das bezeugt die Bibel: so wie der Mensch ist, hat er keine Zukunft. So wie der Mensch ist, auch der religiöse Mensch, ist er ein verlorener Mensch. So wie die Völker sind, sind sie verloren, antik oder modern. Und so ist die Geschichte der Menschheit und ihrer Völker eine Geschichte von Leid und Schmerz, von Krieg und Gefangenschaft, von Flucht und Tod, eine Geschichte von Schmach und Tränen. Wir mögen das alles nicht. Wir finden, das darf nicht sein. Wir begehren dagegen auf. Wir protestieren und wir demonstrieren. Aber der Mensch wird daran nicht anders. Und die Völker auch nicht. Zwang, Forderung hat noch nie ein Menschenherz gewandelt. Noch nie einen Menschen erlöst. Es bedarf eines anderen, eines größeren. Und dieses andere und dieses größere und dieses verborgene und dieses ewige tritt uns entgegen in dem Gott der Geschichte, der so zu seinem Volk spricht. Stelle dir Merkzeichen auf. Setze dir hohe Säulen und habe Acht auf die Straße, auf den Weg, den du gezogen bist. Und kehre heim zu diesen deinen Städten. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Macht des Stärkeren, eine Geschichte vom Unrecht des Menschen und von der Unterlegenheit des Schwächeren. Und ein Volk, dem der Ewige sich zuwendet und es erwählt, um sich an ihm und in ihm der Welt mitzuteilen, kann davon nicht ausgenommen sein. So auch hier. Der Tempel war zerstört. Die Heiligtümer im Lande verwüstet. Die Menschen zerstreut, entführt, heimatlos, nach innen und nach außen. All das war geschehen, wovor wir Angst haben. Angst für uns selbst und unsere Kinder. All das war geschehen, was nach unserer Meinung nicht geschehen darf oder mindestens nicht wieder geschehen darf. Aber es ist in uns. Und es lebt als eine tiefe, bestimmende Angst in unseren Herzen und bestimmt unser Handeln mehr, als wir zugeben wollen. Es war eine dunkle Zeit damals, die Zeit, aus der dieses Wort stammt. Aber in diese Dunkelheit hinein erklingt ein Wort. Und wohl dem Menschen, der es hören kann. Das Wort heißt: So spricht der Herr, es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Die Kinder kehren heim in ihre Marken. Ganz entgegen den äußerlichen Bedingungen, ganz entgegen dem Anschein, den die Verhältnisse erwecken, erklingt da ein Wort des Herrn, das zu Herzen geht. Aber es ist nicht nur ein verborgenes Wort von Hoffnung auf Zukunft. Es ist ein Wort, das zu Herzen geht. Ein Wort, in dem sich dieser Gott in seinem tiefsten Sein den Menschen zuwendet, wenn er spricht. Ist eigentlich Ephraim mein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? So oft ich von ihm rede, spricht der Herr, muss ich immerfort seiner gedenken, darum stürmt mein Herz ihm entgegen. Ich muss mich seiner erbarmen. Verstehen Sie, dass es hier nicht um irgendwelche Merkzeichen dafür geht, dass es eine unsichtbare Welt gibt? Dass es hier nicht um den religiösen Gwunder des Menschen geht, sondern um Sein oder Nichtsein? Dass es hier nicht darum geht, ein bisschen mehr oder weniger Schmerzen, ein bisschen früher oder später sterben? Dass es hier um Sein oder Nichtsein des Menschen geht? Wenn Verhältnisse uns ängstigen, wenn die Sicherheit wankt, wenn wir nicht mehr wissen, woran wir uns orientieren sollen, weil wir in jene Verhältnisse hineinschauen oder in sie hineingeraten, die so typisch menschlich sind, in die Macht des Stärkeren, in die Unterlegenheit des Schwächeren, dann schleicht sich der Zweifel ins Herz, greift nach uns, lässt uns zweifeln an uns selbst und an Gott und an seiner verborgenen Welt. Es ist schon eigenartig, wie wenig es braucht, um uns zweifeln zu lassen an uns selbst. Ein Misserfolg im Leben und schon zweifeln wir. Ein unüberwindlicher Widerstand und schon zweifeln wir. Kaum sind wir nicht mehr so viel gefragt, schon zweifeln wir. Und glauben, keiner braucht uns mehr, und wenn keiner uns mehr braucht, schon zweifeln wir. Wer bin ich noch? Was ist der Sinn meines Lebens? Hat sich das alles gelohnt? Eigentlich ist das paradox. Nachdem wir und wo wir ein Leben investieren und investiert haben und diese Linie nicht mehr weitergeht, zweifeln wir. Wir müssten doch, wenn wir schon auf solche Dinge bauen, uns umdrehen, Merksteine aufrichten und sagen, das bin ich geworden, das habe ich alles geleistet. Man kann ein Buch schreiben, wenn man da will, darüber, was man alles geleistet hat, aufrechnen. Und dann müsste das doch halten für Zeit und Ewigkeit, mindestens bis zum Sterben. Aber wie es scheint, hält es kaum einen Tag, eine Woche, einen Monat. Kaum ist es weg, ist alles weg. Beginnt der Zweifel zu nagen, wer bin ich? Dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Dann haben die Starken recht. Das sind dann die anderen. Dann will das Sichtbare über uns siegen und jenes Unsichtbare in uns. Wer bin ich? Uns stürzen. Da nützen uns auch die Merksteine der früheren Generationen nichts mehr. Da steht man nur noch vor ihnen wie vor Baudenkmälern. Wie fremd käme es ihnen vor, würde ich sie nun einladen zu einer 150 Jahre Jubiläumsfeier dieser Gemeinde. Und sie würden sagen, wo kommt mein Leben darin vor? Ich bin gestern zum ersten Mal hier gewesen. Da kann man die Bücher der anderen lesen, das sind oft ihre Merksteine. Und sie erreichen das eigene Herz nicht mehr. Auf einmal spürt man, dass man mit den Merkzeichen der anderen im eigenen Leben nichts anfangen kann. Dann nützen nicht einmal die Erfahrungen der anderen, mit denen man dann überschwemmt wird. Im Gegenteil. Je mehr einem dann die anderen von ihren Gotteserfahrungen berichten, desto kleiner wird das eigene Leben. Und die eigene Erfahrung, denn misstraut man sich einmal selbst und nagt einmal der Zweifel am eigenen, wer bin ich, dann scheint es dafür kein Heilmittel von anderen Menschen zu geben. Dann gibt es vielleicht nur noch eine Möglichkeit. Habe Acht auf die Straße, auf den Weg, den du gezogen bist. Du, nicht die anderen. Und kehre heim. Kehre heim zu diesen deinen Städten. Wie fremd kann das klingen, und gleichzeitig wird Sehnsucht in uns geweckt. Heimkehren. Wohin? Wo bin ich zu Hause? Und darum wollen wir uns nun noch ein paar Augenblicke der praktischen Seite dieses Textes widmen und der Wahrheit, die sich in diesem Text uns Menschen zuwendet. Mitten im Schilderwald deines Lebens, der dich begleitet hat von Anfang an und der heute noch dein Leben ausfüllt, vom Kalender bis zu den Bildern an deiner Wand, bedenke den Weg, den du gegangen, die Straße, die du gezogen bist. Und Straßen führen wohin? Wohin führt deine Straße? Wer hat sich erwiesen auf deinem Weg als der, der dich auf den Weg gebracht hat? Wer hat dich herausgeholt aus dem Schilderwald der Gebote und Gesetze? Und jetzt rede ich von den Religiösen, die dich erdrücken. Wer hat dich auf den Weg gebracht? Wer hat dein Leben befreit von jenen verkrusteten Vorschriften, an denen du spürtest, du verlierst darin dein Leben, den Zwängen, die dich niederhielten? Wer hat das in dein Leben gebracht? Den Weg, das Unterwegssein. Wer hat sich erwiesen in deinem Leben? Als der dir nahe ist, ja, der dir entgegenstürmt, mit einem Herzen, das spricht, ich muss mich seiner erbarmen. Mein Lieblingskind bist du. Mitten in den Zeichen, die andere sich und dir setzen. Setze du ein Merkzeichen. Richte du eine Säule auf. Mitten in der Flut von Wörtern, die dich überschwemmen, sage du dein Wort. Dir selbst. Mitten in den Erlebnissen der anderen, erinnere dich an dein Erleben und nimm es ernst. Mitten in den Abgründen dieser Welt, suche deinen Weg. Und mitten in der Unendlichkeit dieser Welt, deine Heimat. Wo, wirst du fragen, wo? Dort, wo er zu dir spricht, wo seine Hand dich berührt. Dieses Kapitel, in dem das Wort von den Merkzeichen steht, ist ein grandioses Kapitel des Alten Testamentes, eines der größten. Denn dieses Wort, dieses Kapitel, richtet uns nicht an Vergangenheit. Es richtet uns auf Zukunft. Siehe, es werden Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Nicht, wie ich ihn mit den Vätern schloss. Es gibt Merkzeichen, die muss man stürzen. Es gibt Säulen, die müssen umfallen. Weil an ihre Stelle ein neues tritt. Und diese kommenden Tage sind nach dem Propheten Jeremia gekennzeichnet dadurch, dass nicht einer dem anderen die Merkzeichen setzt und sagt, erkenne den Herrn, erkenne den Herrn, sondern ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben, es in ihr Inneres legen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keiner wird den anderen, den Bruder, belehren und sprechen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, klein und groß. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Das ist der neue Bund. Und das ist der Weg des Herrn. Das ist die Straße, die du ziehst. Das ist deine offene Zukunft, für die es Hoffnung gibt. Setze ein Merkzeichen und richte eine Säule auf in deinem Herzen. Sprich um Gottes Willen ein Wort und nimm dich ernst. Nimm dich ernst in deinem Gebet. Nimm dich ernst in deiner Bitte. Nimm dich ernst, wie du dein Leben siehst. Denn Gott nimmt dich ernst. Er sieht dich als dem, dem sein Herz entgegenstürmt und dessen er sich erbarmen muss, weil er dich liebt mit unbegreiflicher Liebe. Amen. Lieber Vater, für einen Augenblick soll es geschehen, das Innehalten, das Horchen und das Schauen und das Betrachten und das Bedenken des Weges, den wir gehen. Für einen Augenblick nicht nur fragen, was habe ich erlebt, sondern wem bin ich begegnet. Für einen Augenblick horchen nach dir, dem Ewigen, der sich selbst uns mitteilt in unzähligen Begebenheiten unseres Lebens. Herr, nicht, dass wir die Begebenheiten festhalten und dich verlassen, sondern die Begebenheiten loslassen und dir begegnen. Auf den Weg achten, den wir gehen, und die Heimat bedenken, die wir suchen. Der Sehnsucht unseres Herzens trauen und in der Begegnung mit dir der Sehnsucht Wandlung Raum geben. Ich danke dir, du ewiger, lebendiger Gott, für dieses dein Wort, das du eingegraben hast in die Herzen von Menschen und in die Geschicke von Völkern, dass uns die Gnade zuteil werde, dass dieses Wort seinen Weg auch in unser Herz fände. Und wir mit Vertrauen das Wort ergreifen, das in uns spricht. Du bist mein Gott. Und ich bin dein Mensch. Du hast dich mir erwiesen. Und du bist die Hoffnung meiner Zukunft.